Domradio. Das Thema.
Und dazu begrüßt Sie heute Morgen Peter Kolakowski. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seht, da ist der Mensch. Der Katholikentag in Leipzig wird heute eröffnet. Und die Veranstalter versprechen einen spannenden Katholikentag mit vielen Innovationen und offenen Angeboten für alle Neugierigen. Und wie Sie hören können, es wird auch noch fleißig geklopft und gehämmert in Leipzig, weil die Eröffnung erst heute Abend ist. Aber es werden wieder viele vertreten sein, vor allem viele Laienorganisationen. Wir werden sprechen mit zwei Experten, die eine Einschätzung geben, was auch beim Katholikentag ein bisschen rauskommen sollen, denn die Themen sind vielfältig und wir werden gleich ein Live-Gespräch haben mit dem Chefredakteur des Domradios Ingo Brüggenjürgen, der natürlich jetzt schon in Leipzig ist und die Situation beobachtet. Mein Name ist Peter Kolakowski. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Seht, da ist der Mensch. Der Katholikentag in Leipzig ist eröffnet oder wird eröffnet heute Abend und nicht Kircheninteressen oder Interessen als Christen sollen dabei im Vordergrund stehen, sondern die gemeinsame Verantwortung für die politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Menschen in aller Welt. Kommen, sehen, sich einmischen lautet die Einladung an die mindestens 20.000 Dauergäste und noch mehr Tagesbesucher. Und neben der derzeit alles überragenden politischen Diskussion des Umgangs mit der Flüchtlingsfrage und die damit verbundenen Fragen nach Integration und dem Umgang mit Fremdenfeindlichkeit, zu der unter anderem auch der Bundestagspräsident Norbert Lammert eingeladen ist, soll natürlich auch über Religionen und ihr Menschenbild gesprochen werden, über Religion und Macht, über Friedenskonzepte der Religionen. Künstlerinnen und Künstler werden von ihren Erfahrungen mit Freude und Hoffnung reden. Die Teilnehmer werden ebenso der Frage nachgehen, wie wir in Zukunft leben und wirtschaften werden. Und ein weiterer Schwerpunkt natürlich auch die Zukunft der deutschen Außenpolitik und der Zusammenhalt Europas. Die Herausforderung des Klimawandels, die Zukunft der Biomedizin und der Umgang mit Glauben und Kirche, Sterben und Tod. Wir wollen heute in Gesprächen einige Themen näher vorstellen. Zunächst darf ich im Studio begrüßen die Journalistin Sabine Schleiden-Hecking. Sie unterstützt den Diözesanverband Köln der katholischen Frauengemeinschaft seit vielen Jahren bei der Öffentlichkeitsarbeit und ist auch die Webmasterin von www.kfd-köln.de. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt. Und der Arbeitnehmer- und Sozialrechtsexperte Dr. Michael Schäfers von der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Bevor ich nun zu unserem Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen direkt nach Leipzig schalte, hören Sie zunächst einmal, verehrte Hörerinnen und Hörer, was Dr. Thomas Sternberg, der Präsident des Katholikentages, über den Katholikentag selber gesagt hat.
Ich wünsche mir für den 100. Katholikentag einen Impuls für Offenheit, Toleranz, Dialog, Integrationsbereitschaft. Das, was die großen Stärken Europas und gerade des christlichen Europas immer gewesen sind, das hat uns der Papst zur Verleihung des Karlspreises in Rom nochmal ins Stammbuch geschrieben. Diese guten alten Traditionen Europas zu wahren, zu pflegen, und das sind eben auch diese christlichen Traditionen. Und das gegen jeden dumpfen Nationalismus, gegen jede Abschottungstendenz und gegen die großen Vereinfacher.
Ja, und ich darf nun begrüßen Ingo Brüggenjürgen, Chefredakteur des Domradios. Guten Morgen, Ingo.
Ja, einen sonnigen Gruß hier aus dem grauen Leipzig. Noch grau, muss man sagen.
Ja, hier ist es auch grau. Hier wird auch noch fleißig gehämmert außerhalb des Studios des Domradios. Also hier wird auch alles vorbereitet für den Katholikentag, könnte man fast sagen. Wie laufen denn derzeit gerade die Vorbereitungen? Noch ist ja die Eröffnung heute Abend. Das heißt, es wird noch viel gemacht, viel gearbeitet und auch viel vorbereitet. Kann man denn schon sehen, was schon alles aufgebaut ist?
Oh, oder hier wird es mit Riesenschritten, wie das immer so ist, auf den letzten Metern überall ganz emsige, fleißige Leute, die überall in der Stadt, denn das ist ja die Konzeption, dass der Katholikentag sich nicht irgendwo absondert, sondern mitten in Leipzig ist, auf verschiedenen Plätzen, in Kirchen und Räumen. Also überall wird hier gewuselt, wird geschraubt, wird nochmal gesaugt, werden die Stände poliert. Ganz viele christliche Initiativen, Verbände, Vereine, Diözesen, alle bauen hier ihre Zelte, ihre jeweiligen Bühnen und Veranstaltungsorte auf. Ein großes Gewimmel und Gewusel, aber es ist bestimmt von einer Vorfreude, denn hier in Leipzig ist das ein großes Ereignis. Man freut sich auf ein großes Fest der Begegnung. Und die, die jetzt schon da sind, das sind in der Regel die fleißigen Arbeitsbienen, die sehr engagierten Christen, die einfach hier in Leipzig ein Zeichen setzen wollen.
Gegen 11.30 Uhr wird dann noch Herr Dr. Joachim Oepen, der Archivar des Erzbistums Kölns, ein bisschen in die Historie des Katholikentages blicken. Es ist ja der 100. Katholikentag, also nicht 100 Jahre Katholikentag, sondern der 100. hat ja 1848 erstmals begonnen in Deutschland, in Österreich seit 1877, in der Schweiz seit 1903. Es ist ja eine Laienorganisationsveranstaltung. Warum legt man da gerade so viel Wert darauf?
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Signal, eine gute Tradition. Das Ganze kommt aus den Kulturkämpfen, wenn wir in die Historie zurückschauen. Gestern hat der derzeitige Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, einfach nochmal deutlich gemacht, wir haben eine ganz lange Tradition, das ist der 100. Tag, da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Aber er hat auch mit einem Schmunzeln gesagt, für die Frauen ist es noch gar nicht der 100. Tag, denn die waren zunächst erstmal gar nicht dabei, später dann als Gäste, und für die gibt es im Grunde erst den 40. Katholikentag. Er hat aber auch sehr geschickt darauf aufmerksam gemacht, auf ein aktuelles Thema, und hat gesagt, schon beim dritten Katholikentag in der Geschichte haben damals die Männer gesagt, die Frauen müssen stärker eingebracht werden, und hat das der Rolle des Diakonates festgemacht. Da sieht man also, da gibt es dicke Bretter in der Kirche zu bohren, und deshalb ist es gut, dass die Laien sich hier treffen. Wir wissen es von der Vollversammlung der Bischöfe, die sind auch immer zweimal im Jahr, treffen sich hinter verschlossenen Türen. Hier beim großen Treffen der Katholiken ist alles öffentlich, offen. Man will als Kirche in die Gesellschaft hineinwirken, man will ein deutliches Zeichen setzen, denn Glaube, der muss gelebt werden, der muss verkündet werden und nicht hinter den eigenen Mauern nur gelebt werden.
Der Präsident des Katholikentages, Professor Thomas Sternberg, hat ja gerade im O-Ton, den wir eingespielt haben, auch angemerkt, gegen dumpfen Nationalismus. Das ist sogar einer der Schwerpunkte des Katholikentages, also mehr Zusammenhalt, mehr Integration, Europa fördern statt schwächen. Wie wirkt sich das auf dem Katholikentag aus? In Podiumsdiskussionen, in sonstigen Veranstaltungen?
Ja, also das ist natürlich das beherrschende Thema, das ist ja gar keine Frage. Und es hat im Vorfeld ja auch lange Diskussionen gegeben nach dem Motto, soll man den AfD-Protagonisten hier auf den Podien entsprechende Plätze einräumen? Und Sternberg hat gestern nochmal sehr deutlich gesagt, dass er gesagt hat, es geht doch nicht darum, die Sorgen und Nöte derjenigen auszuklammern, die da besorgt sind, ob der vielen Herausforderungen, vor die unsere Gesellschaft gestellt werden. Ganz im Gegenteil, da möchte man die mit hineinnehmen, das soll diskutiert werden, das soll über die Anwälte des Publikums eingebracht werden. Aber er hat auch sehr deutlich gemacht, wir sind hier keine Talkshow, in der es darum geht, sich gegenseitig die Position um die Ohren zu knallen und möglichst reißerisch eine Quote zu machen. Wir wollen hier nach vorne gucken, hat er gesagt, wir wollen Lösungen anbieten für diese große Herausforderung, vor denen die Gesellschaft gegenwärtig steht. Integration, Klimawandel, Bewahrung der Schöpfung, all diese Dinge möchte man hier anpacken. Und deshalb hat er gesagt, sind bei uns auf den Podien die Leute, die ernsthaft um Positionen ringen und nicht einfach nur mit schlichten, einfachen, dumpfen Lösungen hier glauben, die Lösungen gefunden zu haben.
Und deshalb wurde ja auch im Sinne der Veranstalter die Vertreter der AfD nicht eingeladen.
Genau, AfD-Vertreter sind bewusst nicht auf dem Podium, und Sternberg hat gestern gesagt, nach dem gescheiterten Gesprächsversuch mit Muslimen, er sitzt jetzt nicht da und sagt, siehste, habe ich doch gewusst, sondern er sagt, es ist einfach schwer möglich mit Leuten, die auf einfache Parolen sich zurückziehen, die populistisch agieren, da sozusagen wirklich vernünftig nach vorne zu diskutieren. Er liegt da übrigens, der ganze Katholikentag, ganz auf Linie auch des Heiligen Vaters, der immer wieder bemüht ist, im Gespräch zu bleiben, im Dialog, aber sich nicht mit einfachen, billigen Lösungen abspeisen zu lassen. Interessant auch, dass Papst Franziskus erstmalig hier auf dem Katholikentag eine deutschsprachige Videogrußbotschaft schickt. Das ist also ein ganz besonderes, starkes Signal, über das sich die Laien hier sehr, sehr freuen. Es gibt erstmalig eine offizielle deutsche Ansprache. Normalerweise wird so ein Katholikentag mit einem Grußwort des Papstes eröffnet, was dann der jeweilige Nunzius vorliest. Das ist sicherlich also auch ein gutes Signal aus Rom, wo man sich hier sehr drüber freut.
Neben dem höchstrangigsten Vertreter der katholischen Kirche sind natürlich auch andere hochkarätige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eingeladen auf dem Katholikentag, traditionell natürlich. Ich will als ein Beispiel nennen Bundestagspräsident Norbert Lammert, der auch nochmal zum Thema Integration und dem Umgang mit Fremdenfeindlichkeit deutlich auf einem Podium Stellung beziehen wird. Das wird auch einer der Schwerpunkte sein auf dem Katholikentag. Integration, Flüchtlingsfrage, wie wirkt sich das dort aus in Leipzig?
Also es ist einer der Punkte, wie wir eben besprochen haben, der zentral ist. Aber gleichwohl, und das macht man hier auch deutlich, es sind über 1000 Einzelveranstaltungen an über 80 verschiedenen Schauplätzen und Veranstaltungsorten. Das ist ein immenses Feld und da sind ganz, ganz viele Initiativen, die überall die katholische Kirche bewegen. Ob das die Bewahrung der Schöpfung ist, ob das eine gerechte Verteilung angesichts der Ressourcen betrifft, ob das Arbeitsplatzsorgen betrifft, ob das die Jugendproblematik betrifft, ob das generell auch die Fragen beschäftigt, wie der Glaube heute denn in die Gesellschaft hineingetragen wird. All diese Dinge bewegen die Christen. Wenn man das dicke Programm durchblättert, man ist erstaunt, wie viele Aktivitäten es gibt. Und ganz zentral neben den wichtigen politischen Diskussions- und Informationsveranstaltungen, hier wird der Glaube auch gefeiert. Hier gibt es zahlreiche Gottesdienste, Konzerte, denn so ein Katholikentag ist wie ein riesig großes Familienfest. Hier kommt man zusammen, teilt sich aus, informiert sich, freut sich, dass man gemeinsam auf dem Weg ist.
Und es gibt ja auch da, dort wieder auch in Leipzig diese Kirchenmeile, auf der sich katholische und andere Verbände, Einrichtungen, Medien, Ordensgemeinschaften und präsentieren können. Also ein recht buntes Bild und überhaupt nicht langweilig, überhaupt nicht trocken, wie es einige Außenstehende von Kirchentagen vermuten können.
Nein, trocken ist das hier nicht. Wir hoffen natürlich, dass das Wetter trocken bleibt. Unser guter Draht nach oben meldet natürlich Sonne. Pünktlich heute Abend um 18 Uhr, wenn es losgehen soll, soll hier die Sonne auch durchkommen. Regen in den ersten Tagen und Stunden erstmal nicht angesagt. Vielleicht nachher ein paar Gewittermitteilungen. Da wollen wir mal gucken. Aber wirklich ein buntes Bild, was die Stadt jetzt schon auszeichnet. Es gibt nicht nur diese Meile, die du angesprochen hast. Es gibt viele Plätze hier überall in der Stadt. Man hat auch ganz bewusst von Seiten der Veranstalter gesagt, wir stellen mal einzelne Sachen hier mitten in die Fußgängerzone, ob das ein Beichtstuhl ist, ob das Kirchenbänke sind, einfach um zu zeigen, hier in einem Ort, der nun wahrlich keine christliche, keine katholische Hochburg ist, Glaube gehört dahin, wo die Menschen sind, da muss er immer wieder fröhlich und freudig und frohen Mutes verkündet werden.
Das ist ein schönes Stichwort, Glaube muss dahin, wo die Menschen sind. Man hat auch ganz bewusst Leipzig als Ort gewählt, um den Katholikentag, den 100. zu feiern. Leipzig, naja, man weiß, dass im Osten Deutschlands eben nicht so viele Christen sind, wie es sich eigentlich die Kirche wünschen könnte, ne?
Ja, es ist einfach so, es ist aus kirchlicher Sicht natürlich ganz klar Diaspora-Gebiet. Wir haben hier 4% Katholiken. Es gibt, ich glaube, dann nochmal um die 20% evangelische Christen. Das heißt, man ist 20% stark hier. Das ist an einer Stadt wie Leipzig natürlich eigentlich kaum auffindbar. Natürlich gibt es hier Kirchen, aber wir haben das schon gemerkt, wenn wir zum Beispiel gefragt haben, wo geht es denn hier zur Nikolaikirche, die man noch kennt, dann ist das auch bei vielen Leipzigern offensichtlich nicht unbedingt ein Begriff. Wir haben immer wieder festgestellt, also Kirche spielt hier nicht die ganz große Rolle, aber sehen wir es doch mal so, wie mit dem Bischof von Dresden, der ja noch zu diesem Katholikentag eingeladen hat, den jetzigen Erzbischof Heiner Koch von Berlin, der gesagt hat, das ist doch eine Riesenchance für uns als Christen, dieses Brachland einfach zu erobern, denn hier gibt es eigentlich keine Verletzungen, hier gibt es nur viele Chancen, um den Glauben, die frohe Botschaft immer wieder neu den Leuten zu verkünden, heranzuteilen und einfach mal neugierig zu machen. Das, glaube ich, kann dieser Katholikentag hier und deshalb, glaube ich, auch ein gutes Signal und eine richtige Entscheidung, hier nach Leipzig zu gehen und nicht einfach zu sagen, ach, da sind wir doch gar nicht stark vertreten. Im Gegenteil, das ist eine Chance, hier kann dieser Katholikentag, und da bin ich jetzt schon von überzeugt, bestimmt reiche Frucht tragen.
Neben der Flüchtlingsfrage, welche Impulse wird man vom Katholikentag erwarten können? Du hast eine ganze Menge an Themen schon angesprochen. Man ist ja förmlich erschlagen von der Fülle der Themenvielfalt. Zukunft der Biomedizin, Umgang mit Glauben und Kirche, Sterben und Tod, Zusammenhalt Europas, Zukunft der deutschen Außenpolitik. Gibt es neben der Flüchtlingsfrage weitere Tendenzen, die sich auf dem Katholikentag abzeichnen, wo viele sagen, ja, das muss stärker auch in die Gesellschaft getragen werden? Ich denke zum Beispiel auch an die TTIP-Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Das ist auch einer der Schwerpunkte, die ja die katholischen Laienorganisationen im Moment sehr stark umtreibt. Welche Tendenzen zeichnen die sich sonst noch ab?
Also ich glaube, es sind natürlich sehr viele verschiedene kirchliche Verbände und Interessen, die ihr jeweiliges Thema an die Öffentlichkeit bringen wollen, ob das Sterbebegleitung ist oder was immer es ist, ethischer Schutz des Lebens. All diese Dinge werden hier behandelt und ich glaube, das ist mal ein gutes Bild, was zeigt, wie vielfältig Christen überall in der Gesellschaft unterwegs sind und an wie vielen Positionen sie sich einbringen. Und das sind eben nicht nur die ganz großen Themen, die dann immer wieder nach oben geschwappt werden, sondern so ein Katholikentag lebt gerade davon, von der großen Vielfalt, die dann in die Gesellschaft hineingetragen wird. In meinen Augen, und das machte der Vorsitzende Thomas Sternbech gestern schon bei seiner ersten Pressestatement klar, wird es auch um innerkirchliche Themen gehen. Wir erinnern uns an das Papier von Papst Franziskus Amoris Laetitia, wo es einfach darum geht, die neue Rolle von Glauben in der Familie nochmal sich genauer anzuschauen. Da hat man gesagt, da wollen wir Christen hier drüber diskutieren und wir wollen nicht nur, dass es ein Papier in Rom gibt, sondern das muss hier auch ganz konkret von den Bischöfen, von den Christen vor Ort in Form gegossen werden, damit wir da was mit anfangen können. Also innerkirchliche Themen werden diesen Prozess hier bestimmen und auch die Weitergabe des Glaubens, wenn man einfach sieht, die große Krise, die es überall gerade im kirchlichen Bereich gibt, Tischgang, Rückgang, überall Kirchenbesuche, Priesternachwuchs, Ordensnachwuchs, all das macht Christen hier Sorge und hier wird man gemeinsam um Lösungen ringen. Und last but not least, ich hatte es zu Beginn schon angedeutet, auch die Frage, inwiefern Frauen sich denn zukünftig stärker in die Gesellschaft einbringen können. Ich saß gestern Abend am Tisch der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Also da geht es mächtig her. Da sind wir mal gespannt, wie die hier auf dem Katholikentag ihre Stimme erheben werden. Das wird sicherlich unüberhörbar sein.
Freundliches Nicken von Sabine Schleiden-Hecking hier im Studio. Ja, ich freue mich auch jetzt gleich auf die Diskussion mit meinen beiden Studiogästen. Ingo Brüggenjürgen, Chefredakteur des Domradios, live aus Leipzig. Wir werden versuchen, später nochmal mit Ingo zu sprechen. Das Domradio bietet mit Fug und Recht wohl die umfassendste Berichterstattung vom 100. Katholikentag in Leipzig, der noch bis Sonntag geht. Hier können Sie sich informieren über Radio, über Internet, über Video. Ein vielfältiges Angebot. Erstmal Dank an Ingo nach Leipzig und vielleicht noch bis später.
Grüße nach Köln.
Ja, und ich möchte noch einmal ganz herzlich begrüßen im Studio die Journalistin Sabine Schleiden-Hecking. Sie unterstützt den Verband, Diözesanverband Köln, der katholischen Frauengemeinschaft seit vielen Jahren bei der Öffentlichkeitsarbeit und Dr. Michael Schäfers von der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Ja, wir haben viel über die Themen gerade gesprochen. Auf dem Katholikentag fühlen Sie sich als kirchenaffine, kirchennahe Organisation mit den Themen, die dort angesprochen, wirklich vollumfänglich vertreten? Frau Schleiden-Hecking?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich meine, die KfD ist ja auch mit in der Vorbereitung des Katholikentages stark eingebunden gewesen. Und unsere Themen, die eine große Vielfalt haben, die finden wir auch im Programm wieder. Also da geht es um Fragen der Gleichberechtigung, um Fragen Altersarmut von Frauen. Wir beschäftigen uns mit ökumenischen Fragen, stellen dazu auch eigene Programmpunkte auf. Also ich denke, die KfD ist gut vertreten dort.
Michael Schäfers von der katholischen Arbeitnehmerbewegung.
Ja, wir haben uns erlaubt, das Motto etwas zu ergänzen. SETA ist der Mensch, ist ja das Motto. Und wir haben gesagt, SETA ist der arbeitende Mensch. Und wir versuchen natürlich das Thema Arbeit und die Erfahrung, die Menschen, Frauen und Männer darin machen, in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu gibt es eine ganze Menge Veranstaltungen auch. Wir haben auch eigene mit vorbereitet, mit anderen Verbänden in Kooperation. Und eine zweite wichtige Frage ist natürlich für uns die Frage der ganzen weltweiten Verteilungsgerechtigkeit, die ja auch in einem großen Schwerpunkt aufgegriffen wird. Gleichwohl muss jeder Verband sehen, dass er in der Vielfalt und Fülle nicht untergeht und eigene Akzente setzt. Das versuchen wir zu tun in Leipzig.
Ein Schwerpunkt der katholischen Arbeitnehmerbewegung ist ja auch TTIP, das heißt die derzeitigen Verhandlungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Da geht es momentan ziemlich hoch her. Also zunächst sind die Verhandlungen völlig geheim gehalten worden. Dann nur eigentlich aufgrund öffentlichen Drucks hat man nachgegeben, hat dann mehr und mehr auch preisgegeben, obwohl längst noch nicht alles bekannt ist. Das heißt immer von der Politik, das sind nur Gespräche, das sind nur Entwürfe, das sind nur Pläne und so weiter und so fort. Und man muss ja sagen, dass die Deutsche Bischofskonferenz sich auch relativ wohlwollend zu TTIP geäußert hat. Im Gegensatz zum Beispiel zur KAB. Die KAB fordert ja, die Verhandlungen erstmal grundsätzlich auszusetzen und dann gänzlich neu zu verhalten. Also im Grunde auf Null zu stellen und dann nochmal neu anzufangen. Warum sind Sie so skeptisch, Herr Schäfer?
Es gibt mehrere Gründe, warum wir skeptisch sind. Das eine ist natürlich, dass wir sehen, was die Auswirkungen von TTIP sein können, vor allen Dingen auf die Arbeitnehmerrechte in Europa. Das ist für uns die entscheidende zentrale Frage neben Verbraucherrechten und anderen, die in der Diskussion stehen. Und wir haben es natürlich mit einem Freihandelsabkommen zu tun, was ca. 40% des weltweiten Handels abdeckt. Und da ist natürlich auch die Frage, was hat das für Auswirkungen innerhalb Europas, auf die Spaltung Europas, wenn von diesem TTIP, von dem Freihandelsabkommen, hauptsächlich natürlich die starken wirtschaftlichen Staaten in Europa profitieren. Und was heißt das für die sogenannten Länder des globalen Südens etwa, wo wir sagen, was da vorbereitet wird, ist ein Handel zulasten Dritter, zulasten dieser Länder, die wir eigentlich in einen fairen und gerechten Welthandel jetzt schnell und zügig integrieren müssen. Und da sehen wir TTIP und auch CETA und dieser im Gegensatz zu dieser Entwicklung, die wir da einfordern. Die deutschen Bischöfe haben sich geäußert, aber auch andere in der Kirche haben sich geäußert. Viele Katholikenräte, die auch in Leipzig vertreten sind, haben sich in unsere Richtung geäußert, kritisch geäußert, Bedenken vorgetragen. Auch das katholische Büro, das ist eine spannende Diskussion. Für Leipzig hätte man sich gewünscht, dass es etwas offensiver angegangen wird, auch um das Thema nochmal auch als internationales Verantwortungsthema zu machen. Wir werden uns gleichwohl mit Leipziger Kooperationspartnern, wir sind ja in mehreren Bündnissen gegen TTIP und CETA drin, an einer Demonstration beteiligen, wo auch unser Bundesvorsitzender Andreas Ludmar Benzmann dann sprechen wird und unsere Position nochmal klar macht.
Ganz kurz, Frau Schleyen-Hecking, da wir gerade über TTIP sprechen, 2/3 aller Arbeitsleistung weltweit wird von Frauen erbracht. Das muss man wissen. Wenn man dann überlegt, dass wieder fast nur Männer verhandeln bei TTIP oder vielfach Männer. Warum werden die Frauen dann nicht gehört oder nicht mehr gehört? Ist es wieder so eine Männerveranstaltung, so ein Männerbündnis auf geschäftlicher Ebene?
Ich denke, das liegt einfach daran, dass Frauen in diesen Gremien und in der Politik nicht so vertreten sind, wie sie vertreten sein müssten. Das ist fast eine natürliche Folge daraus. Das hindert natürlich uns als Frauen oder auch jetzt in der KfD nicht daran, uns zum Beispiel mit Fragen Nachhaltigkeit und Klima zu beschäftigen. Aber zugegebenermaßen werden da wahrscheinlich die Bedürfnisse der Frauen nicht wirklich adäquat beachtet. Das muss man einfach sehen. Der Weg dahin wäre natürlich, dass mehr Frauen in den Gremien vertreten sind.
Ja, wir haben gerade über TTIP gesprochen, wir haben über die Frauenfrage gesprochen. Welche Themen finden Sie, Frau Schleyden-Hecking, Herr Dr. Schäfers, auch noch besonders wichtig, dass diese Themen auf dem Katholikentag ein besonders breites Forum bekommen, besonders breit diskutiert werden?
Also für die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands ist es natürlich wichtig, dass Themen wie Altersarmut besprochen werden, Verteilungsgerechtigkeit von Frauen, wie können Frauen und Männer gut zusammen Familie leben, was muss eigentlich passieren, damit Frauen und Männer wirklich gleichberechtigt die Sorgearbeit teilen können. Das sind alles Themen, für die die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands sich sehr stark einsetzt und wo wir auch in unseren Diözesanverbänden zum Beispiel hier in Köln starke Arbeit leisten.
Ein bisschen hat sich ja gesellschaftlich auch schon bewegt. Ich denke an die Frauenquote, die von Schwesig eingeführt worden ist in DAX-Unternehmen. Ich denke auch an bessere Renten für Frauen. Alleinerziehende Frauen sollen besser gestellt werden. Aber ausreichend ist das nicht, oder?
Nee, natürlich nicht. Überhaupt nicht ausreichend. Also wir haben uns ja dafür eingesetzt, dass Frauen, die Kinder vor 1992 geboren haben, mit mehr Rentenpunkten als bisher sozusagen ihre Erziehungsarbeit gewürdigt und anerkannt wird. Wir haben 2 Punkte erreicht mit einer großen Lobbyaktion und jetzt muss das natürlich weitergehen. Ne? Es ist ja ganz wichtig, dass diese wertvolle Arbeit wirklich gewürdigt wird und vor allen Dingen auch ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass das nicht alleine auch eine Tätigkeit ist, die Frauen zu erledigen haben, sondern dass es wirklich wichtig ist, dass wir da einen gleichberechtigten Umgang der Geschlechter miteinander haben.
Frage auch an Dr. Michael Schäfers von der KAB. TTIP haben wir schon ein bisschen angesprochen, Herr Dr. Schäfers. Wie sieht es aus mit auch Verteilungsgerechtigkeit, zum Beispiel auch am Arbeitsmarkt? Flüchtlingsdiskussion, großes Thema. Nicht alle, die hierher kommen, in Deutschland Schutz suchen, sind Fachkräfte. Die gilt es möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Momentan passiert eher wenig. Das heißt, die Leute sitzen Monate, mitunter auch teilweise jahrelang in Flüchtlingsheimen oder in Übergangsheimen. Warum bewegt sich da so wenig?
Ich fange mal mit dem Letzten an. Warum bewegt sich da so wenig? Ich habe gerade die Nachrichten gehört und auch das, was Kardinal Wölki gesagt hat. Ich glaube, dass wir im Moment dabei sind, stärker die Flüchtlinge zu bekämpfen, als Möglichkeiten der Integration zu suchen und zu finden. Das wird ja auch in Leipzig ein großes Thema sein. Es gibt eine große Bereitschaft in der Gesellschaft. Ich bin seit Jahren auch in dem Bereich da engagiert, etwa Jugendliche in berufliche Ausbildung ohne Probleme, unkompliziert zu integrieren, mit Sprachunterricht zu begleiten und so weiter. Wir haben relativ hohe formale Hürden aufgebaut in diesem Bereich. Das hängt an gesetzlichen Bestimmungen, die wir haben, juristischen Verfahren, die laufen, die das eben nicht ermöglichen oder nur teilweise ermöglichen. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, denn die Flüchtlingsfrage wird die aktuelle Frage des 21. Jahrhunderts bleiben. Das hat eben mit verschiedenen Ursachen zu tun, die wir als KAB eben auch sehen. Das Wohlstandsgefälle in dieser Welt nimmt weiter rapide zu, wenn man sich überlegt, vor 100 Jahren war das Wohlstandsgefälle zwischen den ärmsten und den reichsten Ländern etwa 10:1. 100 Jahre später sind wir bei 100:1. Also die Länder, reichen Länder sind 100 Mal reicher als die ärmsten Länder. Und das ist eine der großen Ursachen. Da denken wir auch, dass wir grundsätzlich über Fragen von Wirtschaftsethik nachdenken müssen. Der Papst hat das in seiner letzten Sozialenzyklika Laudato Si vom letzten Jahr ja auch getan. Das wird sicherlich auch Thema in Leipzig sein. Und natürlich die Fragen, die hier schon erwähnt worden sind. Alles das, was mit der Entwicklung der Zukunft der Arbeitsgesellschaft, einer solidarischen und gerechten Arbeitsgesellschaft zu tun hat, und eben einer integrativen Gesellschaft, zu der die Flüchtlinge dazu gehören und nicht einer Gesellschaft, die sich sozial weiter spaltet.
Wir wollen gleich auch nochmal im Gespräch mit dem Chefredakteur des Domradios, Ingo Brüggenjürgen, über die Flüchtlingsfrage diskutieren und dort speziell zum Thema, was tut das Erzbistum Köln für die Flüchtlingsintegration. Thema Flüchtlinge, auch ein Thema, was dezidiert ganz klar auf dem Katholikentag Priorität hat, und zwar in sachlicher Diskussion. Daher sind auf den Podien auch eine ganze Menge von Experten eingeladen. Hören Sie doch noch einmal, was Professor Thomas Sternberg vom Katholikentag dazu zu sagen hat, zu den Podien.
Die Podien werden zusammengestellt nach den kompetenten Beiträgen, die von Männern und Frauen geleistet werden könnten. Das geht nicht nach der Devise wie bei Talkshow-Zusammenstellungen, dass möglichst schrille Positionen aufeinander prallen, sondern es geht darum, eine Fragestellung weiterzuführen. Und in den Fragen, die hier in der Programmkommission damals zusammengestellt wurden, wie integrieren wir Menschen, die hier sind? Wie gehen wir mit der Flüchtlingsfrage um? Wie führen wir den Dialog mit dem Islam? Wie entwickeln wir unsere familienpolitischen Positionen weiter? Was machen wir im Sozialstaat? Da entdecke ich nichts, wofür das Führungspersonal dieser Sammelbewegung glaubhafte und gute Beiträge liefern könnte.
Ja, lassen Sie uns noch, meine Damen, mein Herr, auf die Arbeitsmarktpolitik eingehen. Wir haben einen, könnte man sagen, einen Boom am Arbeitsmarkt gleichwohl. Und wir haben ja die Kämpfe gehabt mit dem Mindestlohn. Da hat sich die katholische Arbeitnehmerbewegung ja sehr wohlwollend auch hervorgetan. Eine Erhöhung bzw. eine Festsetzung des Mindestlohns, was gleichwohl immer noch nicht ausreicht, denn auch 8,50 Euro sind Ihnen, Herr Dr. Schäfers, zu wenig. Gleichwohl gibt es weitere Tendenzen, gerade bei Flüchtlingen den Mindestlohn sogar noch abzusenken, weil das seien alles Unqualifizierte und man müsse die langsam an den Arbeitsmarkt, an den deutschen Arbeitsmarkt heranführen, so für Integration sorgen und dann könnten die auch mehr Geld bekommen. Eine Argumentation, die Ihnen nicht so ganz schmeckt.
Nee, die schmeckt der KAB aus verschiedenen Gründen nicht, weil dahinter steht natürlich, dass grundsätzlich bei irgendeinem Lohnniveau die Arbeitslosigkeit besiegt ist, sozusagen ist nur eine Preisfrage nach unten und dann wird sich also sozusagen der Arbeitsmarkt komplett sättigen. Wir vertreten natürlich eine völlig andere Position, die sagt, Lohn muss auch zum Leben reichen, Lohn muss existenzsichernd sein, Lohn muss Armut verhindern. Und ein Mittel dazu ist eben der gesetzliche Mindestlohn, der die Untergrenze festlegt und er muss diese Untergrenze für alle festlegen, ohne Ausnahmen, denn ansonsten geht der Lohndumping-Bereich natürlich nach unten weiter und wie tief, das sehen wir in einzelnen Bereichen. Wir haben ja unter diesen Überlegungen sozusagen Ausnahmen für Flüchtlinge zeitweise zumindest zu treffen, haben wir noch Arbeitsmärkte, die schwarz arbeiten, wo bar bezahlt wird mittlerweile. Der Papst hat dazu ja auch seine Ansprache in der letzten Woche ganz deutlich Stellung bezogen nochmal. Von daher braucht es eine sogenannte existenzsichernde Untergrenze. 8,50 Euro ist uns deutlich zu wenig, weil dieser Stundenlohn natürlich nicht armutsfestes Leben, armutssicheres Leben, also Schutz vor Armut ermöglicht, sondern wir haben das bei uns nochmal deutlich durchgerechnet auch und wir fordern, dass wir stufenweise eine Anhebung auf 12,50 Euro haben müssen. Ich weiß, dass das einige erschreckt, aber es kann nur nach oben gehen, auch wenn wir Motor im europäischen Kontext sein wollen, die Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleichermaßen nach oben zu entwickeln. Und die Profite sind da. Das zeigt sich in vielen Bereichen, ja jetzt auch in den Lohnabschlüssen, die getroffen worden sind. Und wir meinen, da ist Spielraum nach oben.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Sie angesprochen. Auch für Sie ein Thema Mindestlohn, gerade was Frauenarbeit angeht, Frauenerwerbsarbeit.
Ja, das Schlimme ist ja, dass der Mindestlohn nicht nur darum geht, dass Arbeit zu schlecht bezahlt wird, sondern dass gerade solche Arbeit oft auch in Minijob-Verhältnissen geleistet wird. Und die KfD setzt sich entschieden dafür ein, dass alle Arbeitsverhältnisse in reguläre sozialversicherungspflichtige, wie man so sagt, Beschäftigungsverhältnisse überführt werden. Warum? Frauen wie Männer müssen eine eigenständige Versorgung haben. Arbeit muss sich lohnen. Sie sollen nicht arm sein, obwohl sie arbeiten. Das ist auch eine Frage der Würde des Menschen. Also wenn wir jetzt gerade hier auf das Motto des Katholikentags sehen, seht, da ist der Mensch. Man muss einfach auch mal gucken, was macht das eigentlich mit Leuten, die arbeiten und trotzdem nicht von ihrer Arbeit leben können. Und für Frauen ist es natürlich zusätzlich schwierig, weil sie, wenn überhaupt, dann nur über abgeleitete Rentenansprüche zum Beispiel im Alter gut leben können. Und das wird immer schwieriger, wie wir wissen.
Aber hat denn Frau Schleiden-Hecking, Herr Dr. Schäfers, nicht die Politik auch dafür gesorgt, dass es immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse gibt? Ich denke an die alten 624 oder so waren es 634 Markjobs, die wurden dann umgestaltet in 400-Euro-Jobs. Erst war die SPD dagegen, dann war die SPD dafür. Die CDU wollte sie sowieso, die FDP auch haben. Dann hieß es plötzlich, aha, das ist ein Konjunkturmotor, so könnte man die Menschen in den Arbeitsmarkt auch integrieren, in Vollzeit stellen. Das hat sich als Märchen herausgestellt. Im Gegenteil, die geringfügigen Beschäftigungen haben dramatisch zugenommen, wurden sogar nach dem Willen der damaligen noch in der Regierung befindlichen FDP-Regierung dann sogar ausgeweitet auf 450 Euro. Also mit Vollzeitstellen ist nicht so viel her, Herr Dr. Schäfers.
Naja, was wir beobachten auf jeden Fall ist auch eine positive Entwicklung, die man nennen muss, dass sich eben die Umwandlung in sozialpflichtige Beschäftigungsverhältnisse durch den gesetzlichen Mindestlohn auf jeden Fall verbessert hat. So, die gesamte Politik, die Sie ansprechen, ist das, was man Agenda 2010 nennt, also die berühmte Schröder-Politik sozusagen. Wir flexibilisieren den Arbeitsmarkt und das natürlich vor allem für Frauen in den unteren Einkommensbereichen und auch gleichzeitig für Männer. Und damit sozusagen werden wir dann Beschäftigung schaffen. Die Frage war immer, was schaffen wir für Beschäftigung? Das war das, was wir immer angemahnt haben. Was wir sehen, ist eine Ausweitung des Niedriglohnsektors, noch trotz gesetzlichem Mindestlohn und das, was man im weitesten Sinne prekäre Beschäftigungsverhältnisse nennen kann. Das haben Sie richtig angesprochen. Da reden wir vor allen Dingen über Frauen. Arbeitsplätze, die da drin sind. Und diese Entwicklung geht im Moment weiter. Dahinter steht ein Geist, das kann man Neoliberalismus oder anders nennen, der sozusagen darauf setzt, dass seht, da ist der Mensch, seht, da ist der einzelne Mensch, seht, da ist der Mensch, der sich einbringt als einzelne Person. Sozusagen jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist die Ideologie, die das lange Zeit geprägt hat. Ich glaube, dass die nach der Finanzkrise und Wirtschaftskrise 2007 langsam an ihr Ende kommt, weil wir doch erkennen, was die sozialen und gesellschaftlichen Folgen, nicht nur für die einzelnen Menschen, sondern für die Gesellschaft insgesamt sind. Und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren auch eine Besinnung auf diese Fragen hinhaben. Wie müssen wir Arbeit zwischen Frauen und Männern gerecht organisieren? Wie können wir die Gleichwertigkeit aller Formen menschlicher Arbeit erreichen? Wie können wir so etwas wie eine Grundversorgung sicherstellen, die allen Freiheit ermöglicht? Ich glaube, da wird die Diskussion hingehen und Leipzig wird hier sicherlich auch Fährten legen.
Sie hören sich da sehr optimistisch an, Herr Schäfers. Dass die Gesellschaft diese Diskussion führen wird, ist mir schon klar. Aber dass die Finanzpolitik und auch die Finanzwelt diese Diskussion wird führen müssen, das ist vielen gar nicht so klar, weil die Finanzwelt macht eigentlich so weiter wie bisher, ohne weitere Einschränkungen der Politik. Denn sie kann sich ja letztlich darauf verlassen, wenn alles wieder den Bach runtergeht, dass letztlich dann die Allgemeinheit wieder in die Bresche springen wird?
Naja, das ist eine Frage, wie man die Folgenabschätzung sozusagen beschreibt. Das ist ja richtig, was Sie ansprechen. Wenn wir uns die Griechenlandpolitik angucken und andere, geht es sozusagen in der Troika munter weiter in diese Richtung. Gleichwohl sieht man, dass sich überall systemische Grenzen auftun. Auch die Mittel der Steuerzahler sind nicht unendlich verfügbar, um Banken zu retten. Und auch der Widerstand der Bevölkerung gegen diesen Kurs wächst europaweit. Von Spanien über Portugal bis hin um Griechenland und auch in der Bundesrepublik wächst der Widerstand. Und ich glaube, dass es den politischen, vor allem den Finanzpolitikern, nicht mehr so einfach sein wird, in Zukunft hier einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen, der sozusagen Bankenrettung, Kapitalrettung in den Mittelpunkt stellt. Also das ist meine Hoffnung. Wenn man realistisch und schreibt die Machtverhältnisse fort, wird man da eher pessimistischer sein. Und dennoch glaube ich, wenn man sich die vielen sozialen Bewegungen anguckt, die sich auch mit den katholischen Verbänden ja europaweit vernetzen oder den Widerstand gegen TTIP. Wer hätte gedacht, dass der so eine auch innerhalb Europas zivilgesellschaftliche Bewegung auslöst, auch dass die Mehrheiten in der Bundesrepublik gegen TTIP gekippt sind, das stimmt mich eher hoffnungsfroh.
Wir haben jetzt nochmal eine Live-Schaltung nach Leipzig zum Chefredakteur des Domradios, Ingo Brüggenjung. Ingo, bist du auf Sendung?
Natürlich. Wunderbar. Wir haben immer den guten Draht nach oben und der funktioniert auch hier aus Leipzig schon ganz hervorragend.
Daher wollte ich auch sagen, noch einmal das umfassendste Medienangebot, was wir auf dem Katholikentag präsentiert bekommen, das kommt ganz klar vom Domradio. Denn wir haben ja Radio, wie Sie jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, selber feststellen. Wir haben Internet, wir haben Video, also eine ganze Menge, was das Domradio präsentiert anlässlich des Katholikentages. Wir haben jetzt hier mit den Studiogästen hier in Köln schon eine ganze Menge an Themen besprochen. Grundsätzlich gilt es ja für den Katholikentag, Kirche zum Anfassen. Das zeigt sich zum Beispiel auf der Kirchenmeile, das zeigt sich auf den vielen Veranstaltungen. Warum gerade Kirche zum Anfassen?
Ja, ich glaube, das ist einfach ein schönes Signal, dass Kirche nicht nur irgendwie hinter Kirchtüren zu erleben ist, hinter verschlossenen Klosterpforten oder in Gottesdiensten, wo kaum noch jemand hingeht, sondern dass Kirche da sein muss, wo die Menschen sind. Das ist der Grundauftrag eines jeden Christen. Geht hinaus, verkündet die frohe Botschaft. Und die frohe Botschaft verkündet man nicht nur in Worten, sondern auch am besten in Taten. Das heißt, da muss was Konkretes getan werden, so wie zum Beispiel jetzt in Köln die Frohleichnamsprozession vorbereitet wird und der Kardinal gesagt hat, da müssen wir anpacken, das ist eine Integrationsaufgabe für alle. Wir können nicht nur Demonstranz und kostbare Gewänder durch die Stadt ziehen, sondern wir müssen bei den Menschen sein und wir müssen das wirkungsvoll verkünden und auch immer verknüpfen mit unserer Tat. Und deshalb ist es gut, dass hier auch überall was zum Anpacken gibt. Hier können Leute selber experimentieren. Viele Mitmachaktionen werden hier gerade überall von ganz fleißigen Helfern im Hintergrund vorbereitet. Und was mich immer wieder dabei erstaunt ist, welche große Vielfalt, welche bunte, lebendige Vielfalt Kirche bildet. Wenn man so in seiner eigenen Gemeinde ist, dann hat man ja manchmal doch einen verengten Blickwinkel und deshalb tut es sehr gut, wenn man hier rauskommt, wenn man sieht, wie viele Initiativen, Arbeitsgemeinschaften, Verbände es gibt, die mit sehr viel Liebe zum Detail hier ihre Stände vorbereiten und an all den Ständen gibt es nicht nur Informationsmaterial, sondern immer wieder Aktionen zum Mitmachen, zum sich beteiligen, sodass der Glaube dann auch ganz konkret handhabt wird.
Es heißt ja auch immer, die Laienorganisationen oder die kirchennahen Organisationen sind im Grunde auch der Sauerteig, damit der Glaube auch weiterlebt. Meine Frage nun kurz an die Studiogäste hier, Dr. Michael Schäfers von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung und Sabine Schleiden-Hecking von der KfD. Wie, Herr Dr. Schäfers, sind Sie denn repräsentiert auf dem Katholikentag? Denn Sie sind ja der Kirche, um es ein bisschen runterzubrechen, sehr wohlwollend, positiv eingestellt, aber auch sehr kirchenkritisch, muss man sagen. Also mit welchen Positionen setzen Sie sich in Leipzig auseinander und wie präsentieren Sie sich in Leipzig?
Wir präsentieren uns hoffentlich gut. Ich denke ganz sicher, wie auch in den letzten Jahren. Wir haben dieses Jahr eine Besonderheit mit dem Diözesanverband Münster zusammen entwickelt, der KAB. Nämlich es wird an unserem Stand ein Singzelt geben, wo Menschen die Möglichkeit haben, einen Parcours zu durchschreiten und über den Sinn von Arbeit und des Lebens nachzudenken. Also wir wollen ein etwas nachdenklicheres Angebot machen als die Jahre davor. Wir haben ja viele Besucherinnen und Besucher, die so eine Art Laufkundschaft sind, die Stände ablaufen und gucken, was gibt es da. Wir wollen versuchen, mit Menschen intensiver ins Gespräch zu kommen. Und natürlich haben wir mehrere Veranstaltungen zum Thema Arbeit, arbeitender Mensch, Eco Homo. Und die findet man am besten auf unserer Internetseite, würde ich sagen.
kb.de.
Jawohl.
Frau Schleiden-Hecking, was werden Sie beispielhaft präsentieren auf dem Katholikentag? Also einige Themen haben wir schon angesprochen. Verteilungsgerechtigkeit, gleiche Entlohnung Frauen und Männer, das sind zwei der vielen Themen, die sie auch umtreibt.
Ja, es gibt das KfD-Zelt und in dem KfD-Zelt werden viele verschiedene Themen angesprochen. Vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass wir ja im Moment auch eine große Mitgliederkampagne haben, Frauen macht Zukunft, und da dem ist natürlich vieles zugeordnet. Also Frauen, die zu uns ins KfD-Zelt kommen, werden erleben können, wie sie sich in das Netz, das Frauen trägt, so nennen wir eine Aktion, auch reinhängen können, auch buchstäblich. Es wird KfD-Liegestühle geben, indem man eine kurze Pause machen kann und aber auch gleichzeitig feststellen kann, wie gut das ist, in der KfD zu sein. Also das mal so viel zu dem, was die KfD-Frauen erwartet. Und andere werden natürlich auch Gelegenheit haben, zuzuhören und mitzusprechen bei Fragen, wie können wir das Menschenleben bis zuletzt menschenwürdig gestalten. Die KfD hat sich ja da sehr stark auch für eingesetzt, dass die Regelungen im Bundestag gegen eine geschäftsmäßige, gegen das Verbot eines geschäftsmäßigen Beihilfe zum Selbstmord, ne, dass das entsprechend verabschiedet wird. Und das sind natürlich Fragen, die die Frauen sehr bewegen, weil sie als diejenigen, die die Sorgearbeit machen, in vielen, gerade auch in dem Bereich, sehr stark engagiert sind. Das ist ein Beispiel. Wir beteiligen uns an einem ökumenischen Frauengottesdienst, und es geht auch um Politik von und für Frauen, ne? Also wie können wir das Thema, was wir vorhin hatten, wie können Frauen auch besser vertreten sein? Dazu gehört natürlich auch, dass man sich Gedanken darüber macht, was müssen wir Frauen tun.
Nun können wir die bewegenden Bewegungen, die Stimmung, die in Leipzig auf dem Katholikentag herrscht, im Radio so gar nicht abbilden. Aber
wir können die frische
Stimme von Ingo Brüggenjürgen, dem Chefredakteur, und wir versuchen natürlich alles, um Ihnen per Internet, per Radio, aber auch per Video diese wunderbare Stimmung dort in Leipzig auf dem Katholikentag bis Sonntag noch möglichst so nah wie möglich zu bringen, in Live-Gesprächen, in Live-Diskussionen, in Live-Berichterstattung, jetzt hier mit Ingo Brüggenjürgen, Chefredakteur vom Domradio. Und es ist tatsächlich so, Ingo, wenn man über die Kirchenmeile flaniert, es wird nicht nur auf den hohen Diskussionen vom hohen Ross aus diskutiert, sondern es wird tatsächlich in den Zelten, an den Ständen diskutiert und auch ganz wichtig, auch sehr kirchenkritisch, sonst wäre die ganze Veranstaltung eigentlich auch nicht sehr glaubwürdig, ne? Also die Bewegung, es bewegt sich eigentlich nur was, wenn man auch den Finger in die Wunde legt.
Ja, Leben heißt, dass man sozusagen spürbar ist, dass man berührbar ist, dass man sich einmischt. Und die Frau Schleiden-Hecking hat das ja gerade schon gesagt, wie alleine zum Beispiel die katholischen Frauen sich da einklinken. Und weil das im Radio natürlich schwer zu erzählen ist, sie kann das gar nicht sagen, aber ich kann das sagen. Ich hatte gestern Abend das Glück, es gab gestern Abend ein großes Vortreffen all derjenigen, die da bei der ZDK-Vollversammlung sind. Das sind also alle Laienvertreter aus den Verbänden, aus den Gemeinden, die gewählten Vertreter, die gestern Abend den 100. Geburtstag schon mal vorgefeiert haben. Der Dr. Sternberg, der Vorsitzende des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, hat eine Jubiläumstorte angeschnitten, und ich saß glücklicherweise bei den katholischen Frauen, und da habe ich eben gemerkt, man denkt ja manchmal, nun, katholische Frauen, das ist vielleicht doch ein bisschen so ein
etwas
Mütterverein.
Träge, ne? Ja,
also
Kaffee,
nein,
Kuchen,
das ist alles andere als ein Mütterverein, das ist sozusagen eine engagierte, quietschlebendige Frauentruppe, die in dieser Gesellschaft auch was verändern wollen, und das spürt man, und so geht das, glaube ich, ganz vielen hier. Die sagen einfach, wir mischen uns ein in den gesellschaftlichen Dialog, wir bringen unsere Stimme ein, und das ist gerade natürlich in einem solchen Ort wie Leipzig, der ein Stück Diaspora ist, wo natürlich nur ein ganz geringer Anteil von Christen überhaupt sind, doch eine gute Chance, hier das Ganze lebendig werden zu lassen, diese Vielfalt vor allen Dingen, denn heilige römische katholische Kirche ist nicht nur der Papst in Rom, das sind nicht nur die Kardinäle und Bischöfe, sondern das ist das große, breite, bunte Kirchenvolk, was sich hier in Leipzig sozusagen auf die Plätze, auf die Straßen und in den Veranstaltungen zeigt, was ins Gespräch kommt und was immer wieder deutlich macht, Glaube ist nicht nur was zum Diskutieren und Tun, sondern Glaube ist auch was zum Feiern, zum Singen, um sozusagen gemeinsam sich zu stärken, und was ist ansteckender als ein gemeinsamer Gesang.
Ganz praktisch ist ja auch der Katholikentag, wir haben das gerade schon angesprochen, das Thema im Bereich der Flüchtlingsdiskussion, auch im Bereich der Flüchtlingshilfe, und da tut sich ja auch das Bistum, das Erzbistum Köln, unter Kardinal Wölki sehr gut, auch sehr groß hervor. Vielleicht kannst du, Ingo, noch vielleicht ein, zwei Punkte nennen, wo gerade das Erzbistum auch vorbildliche Arbeit leistet im Bereich der Flüchtlingsberatung, der Flüchtlingshilfe, weil das ja auch einer der Schwerpunkte auf dem Katholikentag sein wird.
Das ist ohne Frage so. Und ich glaube, natürlich braucht es immer einen Motor. Das ist ohne Frage der Kölner Erzbischof Kardinal Wölki gewesen, der schon, ich erinnere mich daran, weil wir ja wussten, es kommt ein neuer Kardinal, erste Pressekonferenz, wie ist denn der, was sagt er denn? Und er hat schon damals, da war das überhaupt kein Thema, gesagt, Leute, die Flüchtlinge, das ist das, was wir als Kirche uns zu Herzen nehmen müssen. Wir können noch nicht zusehen, wir jeden Tag quasi Leute im Mittelmeer absaufen. Wir erinnern uns daran an die Aktion, die er vor einem Jahr ins Leben gerufen hat, der 23.000 Glockenschläge, beeindruckend, jeder, der dabei war, das ging unter die Haut, weil Kardinal Wölki eben gesagt hat, das ist nicht eine einmalige Sache, sondern diese Integrationsarbeit, diese Hilfe, das ist eine Sache, die muss uns Christen sozusagen bewegen, die darf uns nicht ruhig schlafen lassen, und insofern jetzt auch wieder zum Frohleichnamsgottesdienst hat er eigens ein Flüchtlingsboot organisiert, um einfach auch ein Zeichen zu setzen, um das irgendwie ganz plastisch zu machen, damit man es auch bei uns einfach mal begreift, was da los ist. Hier ist der Kölner Erzbischof quasi der Motor, aber, und das ist das Entscheidende, nach meiner Beobachtung findet er gerade auch im Erzbistum Köln überall in den Gemeinden, in den Verbänden, in den verschiedenen Einrichtungen ganz viele tatkräftige, engagierte Helfer, die plötzlich mal wieder merken, dass Kirche hier wirklich zupacken kann, dass sie helfen kann und die dann auch ansteckend ist für Leute, die sagen, ach, wusste ich gar nicht, da kann ich mich einbringen bei denen. Nur ein Stichwort von vielen, wo auch im Internet zahlreiche Beispiele dokumentiert werden, die Aktion Neue Nachbarn, die ganz erfolgreich ist, wo sich Christen vernetzen und immer wieder zeigen, wie ganz konkret Hilfe vor Ort immer wieder umgesetzt werden kann und auch Christentum ganz praktisch und ansteckend gelebt werden kann.
Und Kardinal Wölki denkt da ja nicht nur ökumenisch, also im Bereich der christlichen Kirchen, sondern auch im interreligiösen Dialog. Auch einer der Punkte, die auf dem Katholikentag eine ganz wichtige Rolle spielen.
Ja, das ist hier ohne Frage so. Das ist nun kein ökumenischer Kirchentag oder Katholikentag, sondern es ist hier jetzt nochmal eine katholische Veranstaltung. Aber bereits gestern wurde in einem kurzen Grußwort der derzeitigen Präses der Synode der Evangelischen Kirche, Frau Dr. Irmgard Adam Schwetzer, sehr deutlich, dass sie gesagt hat, wir freuen uns, wir werden hier gemeinsam für den Glauben und für die Öffentlichkeit stehen. Und sie hat gleichzeitig auch die Christen hier schon eingeladen, dass man im nächsten Jahr, im Reformationsjahr 2017, auch hier gemeinsam sich auf den Weg macht. Ich glaube, da kann man hier auch gerade im Osten gut lernen, dass man wirklich den Glauben nicht alleine nur leben kann, sondern dass Christen gerade dann stark sind, wenn sie sich miteinander zusammentun, ob katholisch, ob evangelisch, ob freikirchlich, ob die orthodoxe Kirche, all das ist notwendig. Und gleichzeitig, auch das ist noch ein weiterer Punkt, der auch hier gestern schon bei der Pressekonferenz angesprochen wurde, dass man einfach auch noch mal weiter schaut und einfach sagt, wir generell, die unterwegs sind in Sachen Glauben, wir Religionen, wir stehen nicht für die Konflikte in der Gesellschaft, sondern wir bieten, egal ob Juden, Moslems oder Christen, wir bieten Lösungsansätze an, weil wir gehören zu denen, die die Gesellschaft nicht egal ist, sondern die uns einbringen, die versuchen, gerade auch im Miteinander, was in dieser globalen Welt ja viel schwieriger wird, tolle Lösungsansätze zu finden, die jedermann Mut machen und die nicht dazu führen, dass wir uns gegenseitig abgrenzen und ausgrenzen.
Wir haben jetzt viel über die Themen gesprochen, die bis Sonntag dominierend sind. Was wird es denn am Abschlusstag geben? Gibt es da eine große Party oder was geht da ab?
Also hier wird jetzt erstmal 3 Tage lang gefeiert und Glaube gelebt und gehandelt auf den verschiedenen Foren. Dann gibt es natürlich am Sonntag einen riesigen Abschlussgottesdienst, wo gestern schon die ersten Proben liefen. Insgesamt ist das hier im Moment eine wuselige Aufbruchstimmung, die zu spüren ist, weil die ersten Teilnehmer reisen halt bereits schon an. Heute Abend um 18 Uhr wird dieser 100. Katholikentag in Leipzig feierlich eröffnet. Und die Premiere, es gibt ein Grußwort des Heiligen Vaters. Wir Journalisten haben den Text schon zugespielt bekommen, aber da gibt es natürlich ein Embargo drauf. Und wer bin ich denn, dass ich den Papst vorgreife? Heute also das Video um 18 Uhr in der Veröffentlichungsveranstaltung wird es eingespielt und der Papst wird dort garantiert die richtigen Worte finden.
Also schauen Sie mal auf domradio.de, schalten Sie das Radio an. Da können Sie alles erfahren über das Programm des Domradios für anlässlich des 100. Katholikentags. Ingo Brüggenjung, Chefredakteur des Domradios live aus Leipzig. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Ingo, und euch allen eine gute Zeit. Ja, zurück hier in Köln ist ja eine schöne Veranstaltung, muss man sagen. Allerdings, Frau Schleiden-Hecking, Herr Schäfer, sind solche Großveranstaltungen noch zeitgemäß in Fragen des Internets, in Fragen der Multimedialität? Kann man, soll man heute noch sowas leisten oder geht das nicht auch über Google, Twitter und so weiter und so fort?
Ja, ja, natürlich. Gemeinschaft ist wichtig und Gemeinschaft erlebt man, wenn man einander gegenübersteht, miteinander singt, miteinander tanzt. Das ist eine große Stärke, denke ich, aller Verbände, dass sie eben in ihren Gruppen die Menschen zusammenführen. Also ich glaube, das geht gar nicht. Also für mich wären ist Google, Twitter und Co. ist ein Hilfsmittel. Wunderbar, wundervoll, hilft teilweise auch Zeit zu sparen, aber es ist ja völlig unverzichtbar, dass man einander trifft. Und das ist der Katholikentag natürlich eine gute Gelegenheit. Also wenn ich jetzt an unseren Verband denke, da kommen aus der ganzen Bundesrepublik KfD-Frauen zusammen. Das ist doch toll zu spüren, wir sind so viele. Und das trifft ja dann auf alle zu, die dorthin kommen. Christinnen und Christen treffen sich und merken, sie sind wirklich nicht alleine. Also für mich ist das ganz klar, das muss es geben. Ob es es immer so geben muss, das ist eine ganz andere Frage. Aber persönliche Begegnung ist einfach das Allerwichtigste.
Bräuchten wir nicht, Herr Schäfers, einen ökumenischen Katholik? Ökumenischen Katholik, ja, das ist ein guter Lapsus. Einen ökumenischen Kirchentag, den hat es ja schon zweimal gegeben.
Ja, absolut. Also wir hatten ja zwei in Berlin und den letzten 2010 in München, wo wir uns ja auch sehr stark engagiert haben. Ich glaube, dass das der Weg der Zukunft ist, sowohl den evangelischen Kirchentag als auch den Katholikentag gemeinsam zu integrieren, auch um den Dialog zwischen den Religionen voranzubringen, zwischen den Konfessionen. Und die Probleme sind ja gemeinsame Probleme, die uns bewegen. Ich bin ja ein absoluter Fan von Katholikentagen, habe viele besucht. Neben dem, was man sonst hat, ist es ein Treffpunkt natürlich. Und was mich immer sehr beeindruckt hat, ist, dass es ein Ort eines intergenerativen Dialoges ist. Es kommen ja sehr, sehr viele junge Menschen und auch alte Menschen, ältere Menschen, engagierte Menschen. Und dass dieser Dialog da möglich ist, das halte ich für entscheidend. Gleichwohl muss man sagen, der größte Katholikentag bisher war 1956 hier in Köln mit einer Abschlussveranstaltung von 700.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das sind natürlich Zahlen, die beeindrucken, aber die haben in einem anderen gesellschaftlichen, kirchlichen und sozialen Kontext stattgefunden. Aber ich denke, politische Manifestation auch für uns Verbände ist nicht nur von der Größe abhängig, sondern auch von den guten Programmen, den guten Inhalten, die wir beitragen und von den Menschen, die wir erreichen. Und das ist das Entscheidende, erreichen wir die Menschen. Und dafür ist der Katholikentag weiterhin eine sehr gute Plattform.
Sie haben jetzt gerade die Zielgruppen angesprochen des Katholikentages. Aber was ist mit Menschen, die wenig oder gar nicht gläubig sind? Fühlen die sich, werden die auch vertreten, werden die auch angesprochen von solchen Tagen? Oder ist das eher so eine Closed-Shop-Veranstaltung, wo dann halt die 20.000 Dauergäste überwiegend Katholiken, vielleicht auch ein paar Protestanten dabei? Wie groß ist denn die Zahl derer, die interessiert sind, aber ihren Weg nicht zum Glauben gefunden haben?
Also man wird das ja in Leipzig sehen, weil das ja auch eine besondere Situation in Leipzig ist. Ich kann nur so viel sagen, dass wir ja mit dem Netzwerk Vorsicht Freihandel zusammen diese TTIP-Demo vorbereitet haben, am Rande oder im Rahmen des Katholikentages, und dass da eine große Offenheit war kirchlichen Vertreterinnen und Vertretern, Vertretern von Verbänden zusammenzuarbeiten. Das muss natürlich geprobt werden und vielleicht überlastet man auch einen Katholikentag dann einfach dreieinhalb Tage damit zu sagen, das muss also diese Strahlkraft entwickeln, auch sagen wir in so einer Region. Aber man sieht, es gibt eigentlich nachhaltige Hinterlassenschaften der Katholikentage, wenn man sich die Geschichte anguckt, da werden wir ja vielleicht gleich noch drüber reden. Und von daher, glaube ich, gibt es doch eine große Kontinuität darin, das zu tun. Aber wie gesagt, ich denke, dass der ökumenische Weg, gerade auch mit dem angesprochenen Lutherjahr im nächsten Jahr, wo es ja schon viele Verbindungen gibt, auch eine Möglichkeit für die katholischen Verbände ist, auch die Partner- und Schwester- und Bruderbewegung in der evangelischen Kirche zuzugehen und hier die Zusammenarbeit zu verstärken.
Es wurden 1849, um ganz kurz einen Blick in die Geschichte zu werfen, wir haben gleich noch die Gelegenheit mit Dr. Joachim Oepen, er ist der Archivar im Erzbistum Köln, ein bisschen über die Historie der Laienbewegung und der Katholikentage ein bisschen zu sprechen. 1849 gab es sogar zwei Katholikentage in einem Jahr, muss man sagen, war auch sehr ungewöhnlich. Aber Frau Schleiden-Hecking, nochmal die Frage nach den Frauen, nach der Frauenarbeit, auch der KfD. Sie haben einige Punkte, haben Sie ja schon angesprochen, mit dem Zelt, was Sie auch aufgebaut haben in Leipzig. Inwieweit finden denn Frauen auch jetzt außerhalb des Katholikentages, sollten Frauen mehr Gehör finden für ihre Anliegen, sei es nun in gesellschaftlichen Gruppen wie der Kirche, aber auch in anderen Gruppen, zum Beispiel in der Wirtschaft. Sie haben das ganz kurz schon angemerkt, als ich gesagt habe, Mindestlohn und so weiter und so fort. Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft? Welche Impulse auch vom Katholikentag jetzt in Leipzig ausgehen, was die Frauenrechte angeht?
Naja, also ich denke, es wäre schon eine klare Positionierung erforderlich in diese Richtung. Ne? Also wenn es zum Beispiel um das Gesetz zur Lohntransparenz geht, wäre ja schon mal schön, wenn...
Wer ist dagegen?
Naja, also ich weiß nicht, ob wir da jetzt hier Politikschelte betreiben
Natürlich,
sollten.
Natürlich, das ist ein offenes Forum.
Das ist, ich denke, es ist einfach wichtig, dass allen klar ist, dass wenn Frauen und Männer nicht gleichberechtigt sind und gleiche Teilhabe an unserem Leben haben, dass es dann einfach auf die Zukunft nicht funktionieren kann. Es gibt einfach die vielen Probleme auch deswegen, weil das nicht geschaffen ist bisher. Von daher ist das für mich völlig klar, dass dann auch, wenn es da Botschaften vom Katholikentag gibt, das auch mit beachtet werden muss. Ich kann Ihnen da jetzt keine Formulierungshilfe geben, das werden die dann schon selber tun können. Aber die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands setzt natürlich darauf, dass das verbessert wird und dass es gleich und gerecht zugehen wird. Und dafür arbeiten wir. Und das ist ein harter Weg, ein steiniger Weg. Aber ich denke, man sieht ja, wenn man beharrlich ist, wie in vielen anderen Fragen ja auch, dann setzen sich die Themen auch durch. Ich denke, das ist auch das Wichtige. Es geht jetzt nicht darum, vielleicht irgendwie so Leuchtturmpunkte, obwohl wir die gerne haben, immer zu zeigen. Aber wir haben ja gezeigt, wie auch die anderen Verbände, wenn wir an Themen arbeiten und mit guten Argumenten und praxisnah an die Sache herangehen, dass dann auch etwas zu erreichen ist. Und das Nächste wäre natürlich im Hinblick auf Entgeltgleichheit, dass diese Frage, was verdienen Männer, was verdienen Frauen in den gleichen Positionen, dass man ein Recht darauf hat, das zu wissen, wäre zum Beispiel ein Punkt. Und was noch sehr wichtig ist, ist auch, dass man sich überlegt, wie wird Arbeit eigentlich bewertet? Ne? Warum verdient eigentlich ein Elektrikerlehrling, ich sag mal ein Mann, auf jeden Fall in der Lehre wesentlich mehr als eine Person, die sich für die Pflege von Menschen entscheidet? Das ist doch nicht zu verstehen. Es versteht niemand, wenn Sie die Leute fragen. Es ist aber so, also muss daran geändert werden. Das muss geändert werden. Ne?
Wir wollen gleich weitersprechen mit Dr. Joachim Oepen vom Erzbistum Köln, Archivar dort. Dort wird er ein bisschen erzählen über die Historie von Katholikentagen, aber auch von Laienbewegungen. Sie hörten gerade Sabine Schleiden-Hecking von der KfD, Diözesanverband Köln. Und weiter im Studio ist auch Dr. Michael Schäfers von der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Hier folgen jetzt die Nachrichten mit dem Neuesten aus Deutschland, der Welt und natürlich auch aus Leipzig. Seht, da ist der Mensch. Der Katholikentag in Leipzig wird heute eröffnet. Weiter im Studio Sabine Schleiden-Hecking. Sie unterstützt den KfD-Diözesanverband Köln in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Dr. Michael Schäfers, Sozialrechts- und Arbeitnehmerrechtsexperte bei der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Und jetzt darf ich auch ganz herzlich begrüßen Dr. Joachim Oepen vom Historischen Archiv des Erzbistums Köln. Schön, dass Sie es noch einrichten konnten. Sie eilen nämlich gerade von einem Seminar mit Studenten. Ich habe Ihnen dann so flapsig gesagt, dann bringen Sie die doch mit. Und dann sagten Sie, das geht nicht, das sind 30 Leute. Was haben Studenten für ein Interesse am Historischen Archiv?
Das sind Studenten der Geschichtswissenschaften von der Uni Bonn und die wollen dann im Archiv wissen, im historischen Archiv des Erzbistums, wie Geschichtswissenschaft, Geschichtsforschung funktioniert. Und das kann man am besten anhand der originalen Quellen tun, die wir im Archiv liegen haben, seit dem Jahr 942, aber auch bis ins 20. Jahrhundert hinein natürlich.
Und da sind wir schon
auch zur Geschichte der Katholikentage.
Genau, da sind wir schon voll beim Thema. Es ist der 100. Katholikentag jetzt in Leipzig, der in Leipzig begangen wird. Nicht 100-jähriges Bestehen, sondern der 100. Das muss man wissen. Der erste Katholikentag war 1848 gewesen, soweit ich mich erinnern kann. Es gab sogar mal zwei Katholikentage. Ne?
Genau.
Wie kam das zustande? Wissen Sie da Näheres drüber?
Das war 1849 und das war in dieser Aufbruchsphase der Katholikentage. Da fanden die sowieso jährlich statt. Wie ja überhaupt das Jahr 1848 und der Katholikentag dann, das war ja ein furioser Auftakt, wie man sich das eigentlich nicht größer vorstellen kann. Man muss ja klar machen, 1848, was für ein Jahr. Revolution in Deutschland. Barrikadenkämpfe, Unruhen, aber auch das erste deutsche Parlament in der Paulskirche. Dann hier gegenüber von unserem Senderaum Das Domjubiläum, 600 Jahre Grundsteinlegung des Kölner Doms, das hat ganz viel mit dem Katholikentag zu tun. Denn der erste Katholikentag ist, wenn man so will, der Idee nach geboren worden, hier gegenüber. Dieses Domfest war ein wurde als Nationalfest begangen. Und im Umfeld des Domfestes haben sich eben die Vertreter katholischer Vereine, Laienvereine, verabredet, auch wir müssen mal eine Generalversammlung machen. Eine Generalversammlung, so hieß das dann, der katholischen Vereine Deutschlands. Und das fand dann eben in diesem Jahr 1848 statt, ein paar Monate später dann in Mainz.
Das heißt, es war tatsächlich anfangs keine Veranstaltung der Laienorganisation, sondern es war eher so eine Delegiertenversammlung, oder?
Genau. Wenn wir heute davon Teilnehmerzahlen, ich weiß nicht, wie viel sind das in Leipzig?
Also man redet erwartet? Von 20.000 Dauergästen, ne? Und dann kommen wahrscheinlich hoffentlich nochmal dreimal so viele.
Ja.
Es gibt ja viele Tagesgäste oder viele, die sich auch gar nicht anmelden, die dann einfach kommen und gucken wollen. Also der Zulauf wird sicherlich auch sehr rege sein.
So, und wenn wir da von 20.000 reden, dann muss man sich klar machen, das waren dann 1848 ungefähr 1%, wenn ich jetzt richtig rechne, dieser Menge. Also es waren um die 200 Teilnehmer. Das war nämlich eben die Generalversammlung eben der katholischen Vereine, aber da waren natürlich nicht alle Vereinsmitglieder, sondern es waren eben Delegierte. Um die 80, 90 Delegierte und dann nochmal um die 100 weitere Teilnehmer, das war's. Woran wir eben sehr schön sehen, dass sich an Formen und Inhalten der Katholikentage und sogar an der Namensbezeichnung seit 1848 in den letzten 99 Katholikentagen natürlich unglaublich viel verändert hat. Aber ich denke, das Grundanliegen ist gleich geblieben. Und vor allem waren Katholikentage eigentlich zu allen Zeiten Spiegel der Gesellschaft und auch Spiegel der Kirche und des aktuellen Stands von Kirche jeweils.
Was Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, jetzt leider nicht sehen können, ist, dass Herr Schäfers von der KAB in einem wunderschönen Buch blättert. 100 Katholikentage, ein wunderschönes Buch. Viel zur Geschichte der Katholikentage. Da steht auch viel über Frauenbewegung drin. Aber meine Frage an Sie, Herr Dr. Oepen vom Historischen Archiv. War denn damals schon der Katholikentag so progressiv, auch so kirchenkritisch? Man sagt ja immer, Katholikentage, das sind die Laien, das ist der Sauerteig, der im Grunde das Brot am Gären hält und auch für Entwicklung, für Weiterentwicklung der Kirche sorgt. Wie war das denn damals gewesen? War das eher eine Beweihräucherung der Kirche oder war das auch damals schon, hat man auch damals schon den Finger in die Wunde gelegt?
Also das war überhaupt keine Beweihräucherung. Man könnte sogar etwas überspitzt sagen, damals saßen die führenden Akteure im Grunde genommen zwischen allen Stühlen. Nämlich einerseits zwischen dem Stuhl des Staates und andererseits zwischen dem Stuhl der Kirchenleitung. Man muss sich klar machen, das war eine Laienveranstaltung, eine Laienorganisation. Und im Grunde genommen entstanden, also auch als sie sich hier in Köln verabredet haben, wir machen in Mainz diesen Katholikentag, das war entstanden aus der Begeisterung für die damalige bürgerlich-demokratische Revolution in Deutschland. Also der Katholikentag Mainz 1848 hat ganz viel zu tun mit dem ersten deutschen Parlament in der Paulskirche 1848. Und im Grunde genommen ging es von vornherein um ein pluralistisch und demokratisch ausgerichtetes Treffen der deutschen Laien eben. Und man kann sogar in ganz langen Linien etwa so Dinge, so Aspekte wie das Selbstverwaltungsrecht der Kirchen, das wurde im Kern schon 1848 auch auf dem ersten Katholikentag thematisiert oder gefordert. Da ging es natürlich gegen das damals sehr präsente Staatskirchentum, wo man sich von befreien wollte. Aber das war durchaus auch dagegen gerichtet oder zumindest nicht erfuhr von Seiten der Bischöfe keine absolute Zustimmung. Denn durchweg war das nicht so, dass die deutschen Bischöfe auf Seiten der Revolution standen, auf Seiten der Demokratie. Und es ist ja sogar so, dass die Bischöfe auch 1848 die Idee hatten, also wir müssen uns da irgendwie versammeln. Und 1848 ist dann, neben all dem, was wir hier gehört haben, auch das Datum der ersten Bischofskonferenz, woraus dann die nachmalige Fuldaer und heutige Deutsche Bischofskonferenz hervorgegangen ist. Aber während der Katholikentag im am Anfang Oktober 1848 stattfand, waren die Bischöfe ein bisschen später dran, nämlich Ende Oktober, Anfang November. Also die Laien waren da ganz klar ein ganz Stück vorneweg.
Ja, unsere Themensendung Spezial, möchte man sagen, neigt sich langsam dem Ende. Seht, da ist der Mensch, der Katholikentag in Leipzig ist eröffnet. Ja, sehr interessant, Herr Dr. Oeben, was Sie erzählt haben. Der Beginn der Katholikentage hängt ja auch eng zusammen mit vielen anderen bürgerlichen Entwicklungen. Herr Dr. Schäfers hat es gerade im Vorgespräch auch nochmal angemerkt, Mitbestimmung zum Beispiel, die Arbeitnehmervertretungen, das sind alles auch die Frauenrechtsbewegung, das ist alles so ein bisschen in die Zeit mit reingefallen, ne?
Also für uns als KAB war natürlich die Phase gerade in der Nachkriegsentwicklung 1949 ab Bochum, Katholikentag, in der ganzen Frage der paritätischen Mitbestimmung in der Montanindustrie. Da sind ja entscheidende Impulse auch in die politische Diskussion damals eingeflossen, auch in Gesetzesentwürfe und so weiter oder auch die Frage der Siedlungsbaupolitik. Ich meine, wenn man diese Dokumente liest und guckt sich dann an, wie wenig Resolution politischer Art heute vom Katholikentag kommt, dann merkt man doch, sagen wir mal, wo die Höhe Punkte lagen und auch der politische Einfluss natürlich unter ganz spezifischen Bedingungen auch über das Verbandswesen in Deutschland relativ stark gewesen ist.
Frau Schleiden-Hecking, auch Frauenrechtsbewegung, Sie haben es gerade so ein bisschen angemerkt, ne? Also die Beginn, Ursprung der Frauenrechtsbewegung.
Also ich denke auch, wenn man das sich etwas genauer anguckt, kann man sehr schön sehen, wie die Frauenrechtsbewegung, ich sage mal innerhalb des Katholikentages, auch parallel mit der, fast parallel mit der gesellschaftlichen Entwicklung verläuft. Also Frauen mussten eben wirklich erstmal darum kämpfen, überhaupt beim Katholikentag vertreten zu sein. Die Zeiten, in denen sie auf die Tribünen verbannt waren, sind glücklicherweise vorbei. Und ich habe auch in letzter Zeit nicht gehört, dass Bischöfe gesagt hätten, sie gehen nicht zum Katholikentag, weil dort Frauen sprechen oder vertreten sind. Aber was bleibt, ist eben schon, dass es ein langer Weg war, bis die Frauen mit ihren Themen auch wirklich so dort präsent sein konnten, wie sie es heute sind. Und ich denke, da haben wir auch noch weiterhin zu tun. Aber glücklicherweise sind sich da alle einig, dass das passieren muss. So würde ich das jetzt mal bewerten, bei allem, was man sich noch wünschen könnte.
Wenn wir, Herr Dr. Oeben vom Historischen Archiv des Erzbistums, mal einen Parcoursritt durch die Geschichte der Katholikentage machen, welche gesellschaftlichen Impulse, Diskussionen, Entscheidungen sind auch durch Katholikentage angestoßen worden? Fällt Ihnen da ad hoc irgendwas ein?
Puh, da könnte man natürlich ganz tief in die Geschichte eingreifen. Im Grunde genommen sind die Katholikentage immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Also mir fallen so zwei Schlaglichter ein, dass etwa auf dem Katholikentag 1922 in München war das, da gab es eine handfeste Auseinandersetzung zwischen einerseits Faulhaber, dem späteren Kardinal Faulhaber, der sich ja durchaus dezidiert dann gegen den Nationalsozialismus auch verhalten hat, und Adenauer, damals Katholikentagspräsident, späterer Bundeskanzler. Es ging letztlich um die Frage, wie man diese neue Weimarer Republik, diese Weimarer Demokratie beurteilt, die ja auch das Frauenwahlrecht erstmals eingeführt hat. Nebenbei bemerkt auch in den Kirchenvorständen, also auch im katholischen Bereich. Daran merkte man eigentlich sehr schön an den Diskussionen, die da geführt worden sind, die ja im Grunde genommen innere Zerrissenheit des Katholizismus, von dem Teile die neue Demokratie ganz klar bejahten, befürworteten, auch mittendrin standen, auch daran teilnahmen, ja, und andere eben nicht, ne? Das sind dann, das kommt dann im Katholikentag, kommt das zum Ausbruch. Oder Szenenwechsel 1968. Das war dann der Katholikentag in Essen nach dem Konzil. Da stand die Enzyklika Humanae Vitae, die künstliche Empfängnisverhütung ja verbot, dann zur Debatte. Und da wurde dann, ich glaube, fast wörtlich eine Revision der päpstlichen Lehre gefordert. Und da gab es natürlich dann handfeste Konflikte. Das ist meiner Beobachtung nach so ein bisschen zurückgetreten, indem dann nämlich so ab den 70er, 80er Jahren die Katholikentage bunter wurden, vielfältiger, sicherlich auch pluralistischer, pluraler, haben auch da wieder Kirche wiedergespiegelt, bis hin zu dem Problem, was machen wir mit der Initiative Kirche von unten, sind die mit dabei. Also da gab es eben diese Entwicklung. Das hat aber dann auch dazu geführt, dass sie vielleicht auch beliebiger oder auch wirkungsloser wurden in gesellschaftspolitischer Hinsicht.
Wenn man jetzt nochmal nachfragt, was Katholikentage ausmachen, es sind die Großveranstaltungen, es ist die persönliche Begegnung. Ich habe Sie ja schon vorab bei meinen Recherchen mal gefragt, sind solche Veranstaltungen tatsächlich noch zeitgemäß im Zeitalter von Multimedia überhaupt solche Veranstaltungen? Man kann sich ja informieren heutzutage von jedem Punkt der Welt. Man muss jetzt nicht unbedingt zum Katholikentag fahren. Auch das Domradio berichtet ja ausführlich die ganze Zeit über live in vielfältiger Weise über den Katholikentag. Wie schätzen Sie das ein, auch als Historiker? Wird es eine Entwicklung geben, wo die Leute sagen, ich mische mich online ein, gebe eine Petition ab und verfolge das vom Bildschirm aus und muss jetzt nicht da unbedingt hingehen? Oder ist es tatsächlich so, dass diese einzigartigen Veranstaltungen auch ihre Einzigartigkeit auf Dauer behalten werden?
Finde ich grundsätzlich schwierig. Das ist ja so, das Leben, die Geschichte wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden im Grunde genommen. Meine aber, wenn man sich den jetzigen Katholikentag ansieht, der in einer Stadt wie Leipzig stattfindet, die ja nun überhaupt keine katholische Stadt ist. Und wenn man sich dann nochmal die Ursprünge anguckt, wo sich Katholiken auch gesellschaftlich positioniert haben, in einer Gesellschaft, die völlig anders strukturiert war, in der aber Katholiken von Staats wegen auch nicht die Position hatten, die sie vielleicht gerne eingenommen hätten. Da wäre es doch sinnvoll, da anzuknüpfen und auch in Leipzig zu fragen, wie stellen wir uns, wie verhalten wir uns als Kirche in einer völlig veränderten Gesellschaft, gerade wie wir sie in Leipzig dann auch vorfinden, aber auch, wenn wir an das Demokratische, an das Soziale, an das gesellschaftliche Engagement und das Interesse, die Aufgeschlossenheit der ersten Katholikentage denken. Ich glaube, da haben wir doch heute genügend Ansatzpunkte bei aktuellen Fragen der von Demokratie, Mitbestimmung, Thema Flüchtlinge, wie verhält sich da die Gesellschaft? Also da glaube ich, gäbe es zumindest genügend Punkte, wo sich ein Katholikentag, wo sich eine Arbeitnehmerbewegung, wo sich eine Frauenrechtsbewegung positionieren könnte.
Dank an Dr. Joachim Oepen vom Erzbistum Köln, vom Historischen Archiv. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Arbeit von Dr. Oepen oder des Historischen Archivs, das Angebot, gehen Sie auf www.erzbistum-köln.de. Köln mit OE geschrieben. Jetzt hat das Wort noch einmal Frau Schleiden-Hecking, KfD. Wie kann man Sie erreichen, wenn man Fragen hat über die Arbeit des KfD und was würden Sie dem Katholikentag in Leipzig auf den Weg geben?
Ja, informieren kann man sich über www.kfd.de oder wenn man speziell sich für die Arbeit der katholischen Frauengemeinschaft im Erzbistum Köln informieren will, auch ganz einfach www.kfd-köln mit oe.de. Ja, was würde ich mir wünschen? Mir ging jetzt eben gerade so durch den Kopf, wenn man möchte, dass die Frauensicht noch besser vertreten ist, könnte man ja mal über eine Doppelspitze beim Katholikentag nachdenken.
Sehr schönes Schlusswort. Michael Schäfers von der katholischen Arbeitnehmerbewegung.
Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Wir sind zu erreichen natürlich auch über das Internet www.kb.de und über das, was wir in Leipzig machen, berichten wir natürlich über die sogenannten sozialen Medien, vor allen Dingen über Facebook. Suchen Sie uns einfach unter kbdeutschlands.de, da werden Sie uns finden und abonnieren Sie unsere Seite.
Ja, mein Dank geht an die drei Studiogäste. Mein Name ist Peter Kolakowski. Danke, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass Sie zugehört haben. Seht, da ist der Mensch, der Katholikentag in Leipzig wird heute Abend eröffnet. Sie können dabei sein, auch wenn Sie nicht dort sind, auf domradio.de. Ich wünsche Ihnen allen an den Hörgeräten Gottes Segen und eine gute Zeit.